Meine Damen und Herren, nach diesen einführenden Begrüßungsworten wagt man es eigentlich kaum mehr, den Mund aufzumachen. Aber ich will nicht widersprechen und nicht korrigieren, sondern zur Sache kommen. In den Beiträgen dieses Kongresses wurde schon eine Vielfalt von Welt- und Menschenbildern vorgeführt. Und in diesem Zusammenhang soll ich über das Welt- und Menschenbild der Philosophie sprechen. Und zwar zuerst jetzt im geistesgeschichtlichen Vergleich griechischen und christlichen Denkens und dann in einem weiteren Vortrag morgen über die Fortentwicklung im Denken der Neuzeit bis zur Gegenwart. Das sind eigentlich unmöglich weite Themen. Ich kann mich deshalb wirklich nur auf Grundlinien beschränken, muss aber einige Vorbemerkungen machen. Wenn wir uns schon in das Gebiet der Philosophie wagen, muss ich zuerst kurz zu klären versuchen, was man in neuerer Philosophie unter Welt versteht, nämlich der Welt des Menschen und des Menschen in seiner Welt. Man unterscheidet heute zumeist zwischen Weltbild und Weltanschauung, obwohl das eine vom anderen nicht streng getrennt werden kann. Aber kurz kann man sagen, Weltbild meint die Synthese empirisch einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse zu einer gewissen Einheit und Ganzheit, eben einem Gesamtbild nach dem jeweiligen Stand der Forschung. So kann man von einem physikalischen oder biologischen, auch einem historischen, geografischen oder astronomischen Weltbild sprechen, das von bewertender Stellungnahme so weit als möglich noch absieht. In demselben Sinn kann man auch von Menschenbild sprechen, aus der Summe wissenschaftlicher Erkenntnisse über den Menschen, jeweils unter einem einzelwissenschaftlichen Aspekt. Das ergibt zum Beispiel ein biologisches, ein psychologisches, ein soziologisches Weltbild und so weiter. Darüber hinaus geht das, was man Weltanschauung nennt. Sie meint eine Gesamtauffassung der Wirklichkeit, die nicht nur durch empirisch-wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch durch Sinnverständnis, Bewertung, Stellungnahme, also ebenso durch theoretische wie praktische Verhaltensweisen zum Ganzen meiner Welt bestimmt sind. Weil sie den Menschen selbst betrifft, schließt sie auch eine Lebensauffassung oder ein Selbstverständnis ein, wodurch sich die Erkenntnis und Bewertung der Welt, des Menschen oder des Menschen in seiner Welt verschränken. Was darin Welt bedeutet, wurde vertieft und geklärt durch den phänomenologischen Weltbegriff seit Edmund Husserl, dem Begründer der Phänomenologie. Er analysiert die Gegebenheit der Welt und weist, wie er sagt, die Horizontstruktur der Erfahrung auf. Das heißt, dass wir nie ein einzeln isoliertes Ding wahrnehmen, sondern immer in einem Hof oder Umfeld anderer miterfasster Inhalte. Das gilt erst recht vom Verstehen, von etwas als etwas. Dass immer schon die Erfahrung und das Verständnis zuvor erfasste Inhalte oder Sachgehalte voraussetzt, aber zur Bedingung des Verstehens neu begegnete Inhalte wird. Das nennt Husserl den Horizont der Erfahrung, wobei jeder Teilhorizont auf weitere Sinnbezüge im Gesamthorizont meines Lebens verweist. Das ist meine Welt oder wie Husserl sagt, die Lebenswelt, nicht als die Summe von Dingen, sondern als die Gesamtheit des Erfahrungs- und Verständnishorizonts, in dem ich lebe. Hier kommt es nicht so sehr darauf an, dass etwa Martin Heidegger diesen Weltbegriff übernimmt, aber die Welt nicht so sehr als empirisch erstellten, sondern primär als a priori entworfenen Horizont versteht. Das heißt, als den Entwurf des eigenen Seinkönnens, der Möglichkeiten meines Daseins, als entwerfenden Überwurf über das Seiende, der meine Welt bildet. Dadurch wird der Entwurf meiner Zukunft, die ich auf mich zukommen lasse, zur eigentlichen Sinnstiftung menschlichen Daseins. Dagegen hat wieder Hans-Georg Gadamer, eigentlich Begründer einer philosophischen Hermeneutik, also Verstehens- und Auslegungslehre, ein Schüler Heideggers, wieder mehr die Tradition der Vergangenheit, den Horizont eines Vorverständnisses betont. Aber von diesen Unterschieden abgesehen, sind darin sehr wichtige Erkenntnisse enthalten. Vor allem die Welt nicht nur als Summe von Dingen zu verstehen, sondern als den gesamten Erfahrungs- und Verständnishorizont des Menschen, worin, wie mir scheint, beides gleichermaßen wichtig ist, sowohl die Vergangenheit aus Erfahrung und Überlieferung, wie auch der immer neue Entwurf meiner Zukunft im Planen, im Vorhaben, in Zielen, die ich mir setze. Damit sei jetzt nur anfänglich auf den philosophischen Weltbegriff verwiesen und auf die Bedingungseinheit von Weltverständnis und Selbstverständnis, wenn man will, Weltbild und Menschenbild. In diesem Sinne nun fragen wir nach dem Gegensatz, aber auch der gegenseitigen Beziehung zwischen griechischem und christlichem Welt- und Menschenbild. Es waren verschiedene Welten im genannten Sinn, verschiedene Welten, die einander begegnet sind und sich doch, wenn auch nie spannungslos, miteinander verschmolzen haben. Man spricht heute viel von Inkulturation, einem großen und schweren Anliegen der Kirche. Gemeint ist damit die Verwurzelung, Beheimatung, Einformung des Glaubens und seiner Lebensformen in fremde Kulturen, etwa in Afrika, Ostasien und so weiter, in anderen Völkern, Sprachen und Kulturen, wo eben der christliche Glaube heimisch werden soll und sich entsprechend zum Ausdruck bringen soll. Diese Aufgabe ist aber im Grunde durchaus nicht neu. Die erste, aber auch größte und schwierigste Inkulturation hat in den ersten Jahrhunderten des Christentums zu geschehen. Eine geistig-kulturelle Einformung in die hellenistisch-römische Welt jener Zeit, die noch ganz vom Geist der griechischen Philosophie bestimmt war. Das frühe Christentum musste darin erst seinen Standort finden und klären. In dieser Auseinandersetzung durch 5 bis 6 Jahrhunderte konnte zwar christliches Denken auch im Verständnis der Welt und des Menschen manches aus der griechischen Philosophie übernehmen, aber in einem völlig anderen Gesamtverständnis, einem neuen Verständnishorizont, der das griechische Welt- und Menschenbild grundsätzlich durchbricht und übersteigt. Ich kann hier nur einige, aber typische Grundzüge des griechischen Denkens herausheben. Dabei geht es nicht so sehr um das kosmologische Weltbild. Dazu sei nur nebenbei gesagt, dass schon die Pythagoreer um 500 vor Christus die Kugelgestalt der Erde erkannt, sogar eine geozentrische Vorstellung, nach der alle Gestirne um die Erde kreisen, überwunden haben. In der gängigen Vorstellung blieb aber das geozentrische Weltbild gültig, die Erde als Mitte des Universums. Es wurde bekanntlich erst durch Kopernikus und Galilei korrigiert. Wichtig erscheint es, dass man aus mythischer Vorzeit alles in der Welt und im Weltgeschehen als belebt, von Gottheiten oder göttlichen Kräften beseelt gedacht hat. Diese Vorstellung samt dem Glauben an die Götterwelt Homers und Hesiods wurde aber schon früh, seit den Anfängen philosophischen Denkens, also etwa 600 vor Christus, durchbrochen durch die Frage nach dem einen Urgrund, der Arche, aus dem alles hervorgeht und in den alles zurückkehrt, in ewig notwendigen Kreislauf. Und damit sind wir schon beim Stichwort Notwendigkeit. Denn ich möchte, ohne zu sehr auf Einzelnes eingehen zu können, die ganze griechische Philosophie vor allem unter den zwei Stichworten Notwendigkeit und Allgemeinheit kennzeichnen und von daher das christliche Denken abzuheben. Seit alters her war ein Grundzug griechischen Denkens die Notwendigkeit, Ananke, des Geschehens, auch des unerbittlichen Schicksals, der Moira unseres Lebens. Dieser Gedanke der Notwendigkeit wird oft in Verbindung gebracht mit dem zyklischen Geschehen, also kreisförmigen Geschehen, im ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens. So spricht man immer wieder von der typisch griechischen, nämlich zyklischen Zeit- und Geschichtsauffassung im Gegensatz zur linear fortschreitenden Zeit und Geschichte im biblischen und christlichen Denken. Dazu, entschuldigen Sie, muss ich aber eine kritische Bemerkung machen. Richtig ist, dass ein geschlossener Kreislauf ewiger Wiederkehr desgleichen die Einmaligkeit des Geschehens, daher auch die unaufhebbare Verbindlichkeit der freien Entscheidung, auch Verantwortung, aufheben würde, dass es demnach überhaupt keine echte Geschichte mehr gäbe. Richtig ist auch, dass die Geschichte, erst recht christlich als Heilsgeschichte verstanden, eine linear fortschreitende Dimension der Zeit voraussetzt, die nicht umkehrbar, auch nicht rückläufig kreisend gedacht werden kann. Aber die zyklische Vorstellung als allgemeine, gewissermaßen selbstverständliche Zeitauffassung der alten Griechen auszugeben, ist einfach falsch und historisch nicht belegbar, so oft es auch immer wieder behauptet, gesagt und geschrieben wird. Das ist eine neuzeitliche Konstruktion, besonders gefördert durch Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr desgleichen. Zwar gibt es, das will ich nicht leugnen, manche Aussagen, schon bei Heraklit, bei Empedokles und anderen, die so gedeutet werden können, die aber nicht eine streng zyklische Wiederkehr in einem sich schließenden Kreislauf, sondern die rhythmische Wiederholung der gleichen Stadien des Geschehens meinen. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Leben und Tod, so schon wörtlich Heraklit, 500 vor Christus, womit der Fortgang der Zeit natürlich nicht aufgehoben ist. Auch in den orphischen und pythagoreischen Mythen von Seelenwanderung und Wiedergeburt ist nicht ein endlos kreisendes Geschehen gemeint, sondern die schließliche Erlösung aus dem unseligen Kreislauf ersehnt. Erst recht ist bei den griechischen Geschichtsschreibern wie Herodot, Thukydides und anderen von einer Wiederkehr desgleichen keine Rede. Sogar im Neuplatonismus der Spätantike, der alles hinein vermitteln will in die Ureinheit, ist der Kreislauf nicht streng zyklisch, sondern rhythmisch gedacht. Das erweist ganz klar die Aussage von Proklos, allerdings spät, aber doch die ganze griechische Philosophie zu einer letzten Synthese bringen, also im 5. Jahrhundert nach Christus. Proklos spricht von der spiralförmigen Zeit, Helikoeides Chronos, Helix, die denken an Helikopter, Helix ist die Schraube oder Spirale, also die schraubenförmige oder spiralförmige Zeit, weil, wie Proklos ausdrücklich hinzufügt, die Spirale die Gerade und den Kreis in gleicher Weise enthält. Also von einem geschlossenen Kreislauf ist keine Rede. Typisch für griechisches Denken ist etwas anderes. Nicht die ewige Wiederkehr desgleichen, sondern die Notwendigkeit, Ananke des Geschehens, des unerbittlichen Schicksals. Sie steht über allem und beherrscht alles, Menschen und Götter. Nicht so, als ob damit die Freiheit und Verantwortung des Menschen aufgehoben wäre, sondern so, dass er sich, wenn das Geschick es gebietet, in schicksalshafte Schuld verstrickt, die aber unentrinnbare Sühne verlangt. Diese Auffassung, übrigens nicht nur im alten Griechentum, sondern auch in anderen nichtchristlichen Religionen, ist aber im Griechentum vielfach bezeugt. Sie wird zum Grundthema der griechischen Tragödie, Sophokles, Euripides. Sie geht auch in die griechische Philosophie ein. Noch Platon wird sagen, gegen die Notwendigkeit kämpfen nicht einmal Götter. Die Übermacht des Geschicks, als anonyme, unpersönliche Größe gedacht, ist ein ehernes Gesetz, das alles Geschehen beherrscht. Man mag sich fragen und hat sich auch historisch schon manchmal gefragt, ob dieser Gedanke dem spontanen Selbstverständnis des altgriechischen Menschen entspringt. Ob er nicht doch ein lebendig religiöses Vertrauen zu den Göttern hat, das sich in Gebet und Kult ausspricht und das diese anonyme Notwendigkeit durchbricht, mag sein. Wie weit das vom religiösen Volksglauben gilt, ist schwer zu sagen. In schriftlichen Zeugnissen aber ist der Glaube an das notwendige Geschick so konstant und konsequent belegt, dass man ihm sein Gewicht in der griechischen Verständniswelt kaum absprechen kann. Noch mehr. Man kann die ganze griechische Philosophie als großes, immer neues Bemühen verstehen, diesen letzten Horizont der Notwendigkeit denkend einzuholen, also irgendwie begreifend in den Griff zu bekommen und, wenn möglich, verfügbar zu machen. Dieses Bestreben liegt schon der Frage nach dem Urgrund von allem, der frühen Ionier, Thales, Anaximander und so weiter zugrunde. Die Notwendigkeit des Geschehens will Heraklit im Logos erfassen, dem Gesetz des Werdens im Kampf der Gegensätze, Parmenides dagegen im ewig ruhenden Sein gegenüber dem unwahren Schein der wandelhaften Welt, Anaxagoras wieder in der weltordnenden Vernunft, dem Nous. Erst recht ist Platons Ideenlehre ein weiterer, sicher der größte Versuch, diesen letzten Horizont der Notwendigkeit einzuholen. Bei Aristoteles tritt dieser Gedanke zwar zurück, umso mehr aber wirkt er im Neuplatonismus von Plotin bis Proklos und anderen weiter. In der notwendigen Emanation der Welt aus dem göttlichen Ursprung gegen die christliche Lehre von der Freiheit göttlicher Schöpfung. Man stelle sich jetzt vor, was für ein ungeheurer Durchbruch aus diesem Kerker der Notwendigkeit die christliche Heilsbotschaft war, dass der bisher unbekannte Gott, auf den sich Paulus auf dem Areopag in Athen bezieht, der eine allmächtige Gott ist, der Himmel und Erde in Freiheit erschaffen hat, der persönliche Gott, den wir durch Christus erlöst unseren Vater nennen dürfen. Ist das nicht ein befreiender Gottesglaube? Verändert sich damit nicht von Grund auf die Welt des Menschen? Das Letzte und Höchste ist nicht mehr eine übermächtig schicksalshafte Notwendigkeit, sondern der persönliche Gott, der unser gütiger Vater ist. Dazu kommt der andere Aspekt, der mit der Notwendigkeit des Geschehens eng zusammenhängt, nämlich der Vorrang des Allgemeinen vor dem Einzelnen. Am deutlichsten wohl ausgeprägt wieder bei Platon und in der weitreichenden Auswirkung platonischen Denkens. Das wahrhafte Sein, die eigentliche Wirklichkeit, ist nicht unsere Erfahrungswelt einzelner Dinge, sondern das allgemeine ewige Wesen, die notwendige Idee. Die ganze Sinneswelt, wie Platon sie nennt, ist nur Schattenbild, Scheinwirklichkeit gegenüber dem einzig wahren Sein der Idee. Das bedeutet eine enorme Abwertung der konkreten Wirklichkeit unserer Welt, der Erfahrungswelt, eine Entwertung des Einzelnen gegenüber dem Allgemeinen, auch eine Entwertung des Einzelmenschen, seiner Freiheit, seines Geschicks, seiner Geschichte. Es kommt eigentlich nicht darauf an, was sich in dieser Scheinwelt ereignet, wenn alles in ewig allgemeinen und notwendigen Gesetzen vorausbestimmt, vorausentschieden ist. Das Allgemeine hat ein solches Übergewicht gegenüber dem Einzelnen, dass auch das Ganze des Staatswesens der griechischen Polis unbedingten Vorrang vor dem Einzelmenschen gewinnt. Das Einzelne oder auch der Einzelne, nämlich Einzelmensch, ist im Allgemeinen völlig untergeordnet, nur ein Einzelfall des allgemeinen Wesens. So entwirft Platon bekanntlich einen Idealstaat, der, wir würden sagen, durchaus nicht ideal ist, sondern der kühne Entwurf eines streng kommunistischen Kollektivs, in dem Rechte und Würde des Einzelnen völlig unterdrückt und erstickt werden. Diese Gedanken, damals zum Glück nie verwirklicht, auch nicht in der geplanten Platonopolis Plotins, Neuplatonismus, haben aber in den Staatsutopien der Renaissance stark nachgewirkt, Thomas Morus, Campanella und später bis zu Hegel und von ihm zu Marx und bis zum kommunistischen Terror, der von daher stammt, sich aber, wie wir selbst erlebt haben, als unmenschliche Gesellschaftsordnung scheitern musste. In diese griechische Welt, verzeihen Sie, ich kann sie nur mit ein paar Strichen sehr vereinfachend kennzeichnen, aber immerhin in diese griechische Welt bricht der christliche Glaube ein. Was erbringt er für das Verständnis des Menschen? Es gab so etwas wie ein Neuheitserlebnis des Christentums, übrigens ein berühmter Buchtitel schon vor 50 Jahren von Karl Prüm, der auch hier in Innsbruck Professor war, vorübergehend, dann in Rom. Ein Neuheitserlebnis, das in der hellenistischen Umwelt als wahre Befreiung erfahren werden musste. Ich will wieder bei den beiden Aspekten der Notwendigkeit und Allgemeinheit ansetzen. Schon gegenüber der Notwendigkeit des Schicksals, jetzt der befreiende Glaube an den persönlichen und freien Schöpfergott. Das Letzte und Höchste ist nicht mehr eine anonyme Schicksalsmacht, sondern der lebendige und persönliche, freie Schöpfergott, der zwar unendlich erhaben ist über die Welt und den Menschen, aber in Christus, unser Vater, der gütige und liebende, sich erbarmende und fürsorgliche Vater ist. Denken wir an das herrliche Gleichnis vom verlorenen Sohn oder noch besser vom barmherzigen Vater, Lukas 15, wo uns eindringlich gesagt wird, so ist Gott. Schon das ist ein Durchbruch. Der Kerker der Notwendigkeit ist aufgesprengt, ein neuer Horizont eröffnet, die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes, der Erben Gottes und Miterben Christi verkündet, wie es im Römerbrief heißt. Schon das bedeutet ein völlig anderes Selbstverständnis des Menschen im christlichen Glauben. Und weiter. Wenn diese Welt von Gott erschaffen ist, die ganze Welt mit ihrem unermesslichen Weiten und ihrem Reichtum, auch den Kräften des Lebens und so fort, so bedeutet das nicht neuplatonisch Emanation, notwendiges Ausströmen oder Ausstrahlen von Gott, sondern freie Schöpfungstat, durch die er diese Welt ins Dasein gerufen hat, es werde und er sah, dass es gut war. Genesis 1. Ob Evolution oder nicht, ob, wie man heute sagt und diskutiert, Selbstorganisation der Materie oder nicht, jedenfalls von Gott geplant, gewollt, erschaffen. Gott aber denkt nicht, wie wir in abstrakten Allgemeinbegriffen. Sie gehören zur endlich begrenzten, an die Erfahrung gebundenen Erkenntnisweise des Menschen. Gott denkt und plant in begreifendem Wissen, das alles Einzelne bis ins Kleinste entwirft und durchschaut. Das heißt aber, dass auch jeden Einzelmenschen in seiner besonderen Eigenart von Ewigkeit her erdacht und geplant, in Liebe gewollt und bejaht hat, dich will ich haben, diesen einmaligen Menschen mit seinen Gaben und seinen Grenzen zu dieser bestimmten Zeit, in diesem Land und diesem Volk, unter diesen Bedingungen und mit diesen Aufgaben, die du zu erfüllen hast. Aber warum gerade den Menschen, warum uns Menschen? Ginge es, so möchte man heute fast fragen, ginge es nicht besser ohne den Menschen, der die Welt ausbeutet und zerstört? Trotz allem nein. Die Welt hat nur durch den Menschen einen Sinn, das heißt nur, wenn es in der Welt, der materiellen Natur, geistig personale Wesen gibt, die mit Erkenntnis und Freiheit begabt sind, also die Fähigkeit haben, ihr Leben selbst zu gestalten, ihr Handeln selbst zu entscheiden und zu verantworten und die Fähigkeit, Gott zu erkennen, ihn zu verehren, ihr Tun vor ihm zu verantworten und dadurch ihr letztes Ziel zu erreichen, das heißt aber, den Sinn der Schöpfung zu erfüllen. Damit ist freilich auch die Möglichkeit gegeben, die Freiheit zu missbrauchen, Böse statt Gutem zu tun, Unrecht vor Recht zu hetzen, dadurch Sinn und Ziel zu verfehlen. Es ist ein altes, immer wieder quälendes Problem, gerade innerhalb des christlichen Denkens. Ein Problem, mit dem seinerzeit schon Augustinus gerungen hat. Seine Antwort darauf, jetzt knapp zusammengefasst, in seiner Schrift der Libera Arbitrio: Die Freiheit des Menschen ist für Gott ein so hoher Wert, dass er um dessetwillen die Möglichkeit auch zum Bösen gewährt, dass er nicht will, aber zulässt, der Entscheidung des Menschen überlässt, ihn in seine eigene Freiheit freigibt. Das ist der Grundwert der menschlichen Freiheit, der erst im christlichen Denken voll erkannt werden konnte. Bekanntlich wird von alters her, seit Aristoteles, der Mensch definiert als animal rationale, als vernunftbegabtes Lebewesen. Man könnte ihn ebenso gut, ich meine sogar noch viel besser definieren, als animal liberum, als freies, freigegebenes Lebewesen, weil die Vernunft schon in der Grundfreiheit, die Grundfreiheit voraussetzt und im Dienst des freien Handelns steht. Der Mensch durch die Vernunft in die eigene Freiheit freigegeben, seiner Freiheit überantwortet ist. Freiheit besteht aber nicht nur, wie man oft sagt, in der Wahl zwischen Gut und Böse, sondern, Gott sei Dank, zuvor und zumeist in der Wahl zwischen Gut und Gut, zwischen Gutem und Besserem, sogar dem Besten. Schon vom alten Sokrates, also im altgriechischen Raum, ist ein herrlicher Ausspruch überliefert, den ich sehr liebe. Und überliefert von Xenophon, nicht von Platon, also umso mehr historisch glaubwürdig. Sokrates fragt, ob es nicht wahre Freiheit sei, das Beste zu tun. Darf ich es griechisch sagen? Praten ta beltista. Also Freiheit zum Guten und Besten, das heißt zum jeweils Bestmöglichen, aber damit eben auch die Möglichkeit zum Bösen. Wir wissen leider, dass die Menschheit von Anfang an Böses getan hat. Die Geschichte der Menschheit beginnt nach der Heiligen Schrift mit Sündenfall und Brudermord. Das Böse begleitet als Urfluch den Gang der Geschichte mit allen Verbrechen und Schandtaten bis zur Gegenwart. Wir müssen leider auch in unserer Gegenwart jeden Tag manches davon erfahren. Aber auch das ist nicht griechisch, sondern christlich zu verstehen. Nicht aus schicksalshafter Notwendigkeit, nicht aus einem bösen Urprinzip, dem wir machtlos unterliegen, sondern aus menschlicher Freiheit und deshalb aus eigenmenschlicher Schuld. Gerade daraus hat aber Christus uns erlöst, in die wahre Freiheit befreit. Was bedeutet es schon für den Menschen, dass Gottes ewiges Wort Mensch geworden ist? Im Anfang war das Wort, der Logos, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Prolog. Von diesem Wort Gottes, dem Sohn des Vaters, heißt es weiter: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, konkret in dieser Welt und dieser Geschichte, als Mensch unter Menschen, indem Gott selbst uns begegnet, uns anspricht, uns erlöst und befreit zum ewigen Leben. Was bedeutet das für eine ungeheure Aufwertung des Menschen im christlichen Glauben? Eine einmalige und endgültige, unwiderrufbare Bejahung des Menschen durch Gott. Der Sohn Gottes hat nicht die Natur eines anderen Geschöpfes angenommen, nicht eines Dinges oder eines Tieres, was es auch sei, nicht, er ist nicht Stern geworden, nicht Engel oder Erzengel, sondern Mensch geworden. Er hat die Menschennatur angenommen, also diesen geheimnisvollen Mikrokosmos, in dem die materielle Welt mit der geistigen Wirklichkeit zur Einheit verbunden ist und jetzt in Christus zur höheren Einheit des Menschlichen mit dem göttlichen Wesen verbunden wird. Das ist ein Geschehen, das altgriechischen Denken völlig unfassbar erscheinen musste. Es hatte, das griechische Denken, das eigentliche Wesen des Menschen allein in der geistigen Seele gesehen, die durch Schuld oder ein Unheil in diese Welt verbannt ist, sich daraus aber befreien muss durch Lösung aus den Banden der Stofflichkeit und Leiblichkeit, um wieder in die Sphäre reiner, von Materie unbelasteter, ungetrübter Geistigkeit zurückzukehren. Ganz anders im Christlichen, der ganze Mensch ist von Gott bejaht, der ganze Mensch aus Leib und Seele wird vom Gottmenschen Jesus Christus angenommen und zu göttlichem Leben erhoben. Aber wieder. Das ist ein Geschehen, das nicht nur den Menschen im Allgemeinen betrifft oder die Menschheit, sondern ganz konkret den Einzelnen. Jesus Christus ist ein Einzelmensch unter den Menschen in dieser Welt und dieser Geschichte. Er wendet sich den Einzelnen zu, auch den Sündern und Zöllnern und Kindern. Er spricht den Einzelnen an, wie in der Berufung seiner Jünger. Komm, komm du und folge mir nach. Dich will ich haben. Und wenn er schließlich in das qualvolle und schmachvolle Leiden bis zum Tod am Kreuz geht, so tut er das als dieser konkrete Einzelmensch, aber um allen Menschen heil zu bringen, das heißt wieder um jedes Einzelnen willen, dich will ich erlösen, dir Licht und Heil sein, dir ganz persönlich die Auferstehung und das Leben sein. Ja, Auferstehung des Herrn. Von Anfang an die zentrale Botschaft und Verkündigung der Apostel. Er ist wahrhaft auferstanden, wir sind seine Zeugen. Das war griechischem Denken schlechthin unfassbar. Reine Vergeistigung war sein Ziel, sogar platonisch, in der Unsterblichkeit der reinen Geistseele. Auferstehung des Leibes war undenkbar. Das bezeugt ganz drastisch die Reaktion auf die Areopagrede des Apostels Paulus in Athen. Da heißt es, als er von der Auferstehung sprach, sagten sie, darüber wollen wir dich ein anderes Mal hören. Apostelgeschichte 17. Das heißt vornehm, aber überlegen, abwehrend. Das wollen wir nicht hören. Lass uns mit diesem Unsinn in Ruhe. Auferstehung und ewiges Leben, gerade darin durchbricht die christliche Heilsbotschaft alle bisherigen Auffassungen über den Menschen, auch der griechischen Ethik. Ihr Ziel war immer, in allen ethischen Schulen, Glück oder Glückseligkeit, Eudaimonia des Menschen. Aber immer wenigstens primär gedacht als immanentes Ziel, das heißt als innere Befriedigung im Tun des Guten. Als das, so könnte man sagen, als das Glück des guten Gewissens. Das gibt es. Es gibt diese Beglückung. Aber es ist nicht alles, weil wir auch unsere Grenzen, unsere beschämenden Schwächen erfahren und ehrlich schuldbewusst sein müssen. Das war griechischer Ethik völlig fremd. Selbst Sokrates, der große Lehrer der Ethik, selbst Sokrates kannte kein Schuldgefühl, keine Reue, keine Demut. Er wollte stolz als gerechter Mann in die Unsterblichkeit eingehen. Ähnlich selbstgerecht wie die Pharisäer in den Evangelien. Ihn trennen noch Welten von christlicher Gesinnung. Sie weiß um die Schwere menschlicher Schuld, aber auch um die Macht göttlichen Erbarmens, das uns endgültige Vollendung verheißt, nicht als geistiges Einswerden oder Verschmelzen der Seele mit dem göttlichen Urgrund, sondern als persönlich beglückende Erfüllung des ganzen Menschen durch Gott. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Christus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So hat der christliche Glaube grundsätzlich Neues im Verständnis des Menschen gebracht, einen neuen Horizont eröffnet. Damit war aber ein christliches Menschenbild, wenn man es so nennen will, natürlich nicht von Anfang an fertig vorgegeben. Es musste erst in Jahrhunderten philosophisch-theologischer Reflexion und Diskussion mit der geistigen Umwelt ausgearbeitet werden. Das geschah schon zur Zeit der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte, damals besonders in Auseinandersetzung mit gnostischem und neuplatonischem Denken. Im Mittelalter kam dann vor allem durch den großen Thomas von Aquin die christliche Rezeption des Aristoteles hinzu, die viel zur Klärung, begrifflichen Klärung, Unterscheidung beitragen konnte. In der Neuzeit dann weiter die Diskussion mit neuerer Philosophie und Wissenschaft bis zur Gegenwart. Alle diese Rezeptionen und Diskussionen waren kritisch im Sinne des griechischen Krinein, des Unterscheidens, was aufzunehmen oder abzulehnen ist. Dabei war immer wenigstens dem leitenden Anliegen nach, ob es immer ganz gelungen ist, eine andere Frage. Das entscheidende Kriterium, das unterscheidend Christliche, was dem Glauben entspricht oder ihm widerspricht, was man aufnehmen kann oder auch nicht. Und so konnte sich eben im Laufe der Jahrhunderte immer deutlicher ein christliches Menschenbild ausbilden, das Bild bilden, das sicher nicht fertig ist und nie endgültig fertig wird, aber gültige und unverzichtbare Grundzüge aufweist. Ich will daraus nur, weil die Zeit schon etwas drängt, zwei wichtige Aspekte herausheben, die dafür besonders bezeichnend sind und die sicher auch gültig bleiben. Nämlich zuerst das Leib-Seele-Problem und dann den Personenbegriff. Das zweite vielleicht noch wichtiger. Dem griechischen Denken war von mythischen Ursprüngen her, aber in einer ganz weiteren philosophischen Entwicklung, ein typischer Dualismus von Geist und Materie eigen. Ganz besonders wieder ausgeprägt bei Platon und im Platonismus. Wahrhaftes Sein ist das Geistige, die Materie dagegen eine ewige Gegenmacht, wenn nicht gar das Prinzip des Bösen. Das führt nicht nur zu einer Entwertung der materiellen Welt, zu Welt- und Leibfeindlichkeit, sondern auch zu einer Dualität im Wesen des Menschen. Geistige Seele und stofflicher Leib sind verschiedene, einander entgegengesetzte Realitäten. Zwar hatte schon Aristoteles, wie ich meine, den Dualismus Platons im Prinzip überwunden, nämlich durch seine Lehre von der Anima Forma Corporis, der Seele des Menschen als des formgebenden und belebenden Prinzips. Der Körper ist überhaupt nur lebendiger menschlicher Leib, wenn er von der geistigen Seele geformt, belebt, beseelt ist. Trotzdem hatte in der Folgezeit platonisches Denken weit stärkeren Einfluss, auch im christlichen Raum. Aristoteles war in den folgenden Jahrhunderten aus verschiedenen historischen Gründen, die ich nicht nennen will, wenig bekannt und ist erst nach vielen Jahrhunderten dann im Hochmittelalter wieder von Neuem zu Bedeutung gekommen. Der stärkere Einfluss ging von Platon und dem Platonismus aus. Nun war dem christlichen Denken zwar immer schon klar, dass auch die Materie von Gott erschaffen ist. Er sah, dass es gut war. Sie ist daher nicht eine gottwidrige Macht, erst recht nicht das Prinzip des Bösen. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass der griechische, im Grunde unbiblische Dualismus, übrigens auch durch Augustinus, weitreichenden Einfluss auf christliches Denken gewonnen hat, bis in der Hochscholastik Thomas von Aquin die aristotelische Lehre von der Anima Forma Corporis aufgenommen hat, daher für die substanzielle Einheit von Geist und Leib des Menschen eingetreten ist. Diese Lehre, die grundsätzlich und folgerichtig einen Dualismus überwindet, wurde später, bald später, von der Kirche ausdrücklich als Glaubenssatz definiert, Konzil von Vienne 1311 und Lateranense 5, 1512. Diese Lehre gehört deshalb sicher zum gültigen Grundbestand des christlichen Menschenbildes. Wie weit sie faktisch in der Verständniswelt der Christen auch praktisch, ethisch, voll zur Geltung gekommen ist und zur Auswirkung gekommen ist, mag eine andere Frage sein. Nicht minder wichtig, wie mir scheint sogar noch wichtiger, ist der Begriff der Person. Sehen Sie, meine Damen und Herren, heute redet alle Welt vom unbedingten Wert der Würde und den Rechten der Person. Sogar die Vereinten Nationen haben schon bald nach ihrer Gründung in der Erklärung der Menschenrechte 1948 sich ausdrücklich zur Würde und dem Wert der Person bekannt. Sie gingen inzwischen in verschiedene Staatsverfassungen ein und wurden zur Grundnorm der Menschenrechte. Schön und gut, wenn der Wert der Person auch geachtet, ihre Rechte auch gewahrt würden. Zu beachten ist aber dabei, dass der Personenbegriff rein christlichen Ursprungs ist. In der griechischen Philosophie gab es nicht einmal ein Wort, das dem entspricht, was wir Person nennen. Und dieser Begriff wurde nicht primär philosophisch, sondern theologisch, nämlich für die Einheit der Person Christi in der Vereinigung des göttlichen und des menschlichen Wesens oder der Natur, wie auch für die Dreiheit der Personen, der Prosopa oder Hypostases, in der Einheit des göttlichen Wesens ausgebildet. In diesem Sinn, aber auch auf den Menschen anwendbar, wurde der Begriff der Person erstmalig von Boethius um 500 nach Christus definiert als rationalis nature individua substantia, etwa ungefähr zu übersetzen als geistiges Einzelwesen oder genauer als unteilbarer Selbststand geistiger Natur oder geistigen Lebens. Diese Definition war immer und bis heute umstritten, aber es kommt uns jetzt nicht auf die wörtliche Formulierung an. Ich will es nicht weiter diskutieren. Jedenfalls wissen, was damit gemeint ist, ein Einzelwesen, dem aber geistige Fähigkeiten, Vernunft, Freiheit, Verantwortung zukommen. Für den Menschen bedeutet das die konkrete, einmalige und einzelhafte Existenz, ausgezeichnet durch geistiges Leben, Bewusstsein, Fähigkeit zu Vernunft, Einsicht und Freiheit des Willens. Und darin liegt der jeweils einmalige und unaufhebbare Wert des Einzelnen. Dieser Wert, die personale Würde, gründet aber ontologisch, das heißt seinsmäßig, in der Transzendenz des Menschen. Weil jeder Einzelne in seinem einmaligen Personsein von Gott gewollt und geschaffen, angesprochen und berufen ist, dich will ich haben. Und weil er durch Vernunft und Freiheit auf das absolute Sein, auf Gott bezogen ist, allein dadurch kommt personalem Sein unbedingte, unaufhebbare Geltung zu. Es ist, wie mir scheint, fast ein Widersinn, von unbedingtem personalen Wert, von Menschenwürde und Menschenrechten zu sprechen, wenn zugleich die Transzendenz des Menschen negiert oder auch ausgeklammert wird, wenn man Wesen und Wert der Person von ihren christlichen Wurzeln abschneidet. Schlechthin absolut ist nur Gott. Einem endlichen und kontingenten Wesen kann nur eine relative Absolutheit zukommen. Man kann auch sagen, bedingte Unbedingtheit. Das heißt, in Beziehung auf Gott, von ihm her und auf ihn hin. Wenn diese transzendente Beziehung nicht mehr gilt, ist der Mensch ein Tier, das krepiert, keine Zukunft, keinen bleibend gültigen Selbstwert hat. Das darf natürlich nicht individualistisch verstanden werden oder missverstanden werden, denn mit dem personalen Sein und Wert ist die soziale Dimension schon mitgegeben. Ganz einfach, weil jeder andere Mensch ebenso personalen Eigenwert hat, ebenso von Gott gewollt und geliebt, von Christus erlöst, zum ewigen Leben berufen ist, das heißt, in den Wert und die Rechte des Personseins eingesetzt ist. Und weil jeder Einzelne in die Gemeinschaft mit anderen eingebunden, in seinem Eigenleben dadurch bedingt ist, was wäre ich schon ohne andere Menschen? Umso mehr bin ich ihnen verpflichtet. Und das spricht das Liebesgebot Christi aus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gerade das gehört auch wesentlich zum christlichen Menschenbild, wenn ich jetzt auch nicht weiter auf die christliche Soziallehre eingehen kann. Aber ich wollte doch auch auf diese Dimension verweisen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich wollte im Ganzen damit nur zeigen, dass das christliche Welt- und Menschenbild sich deutlich vom griechischen Verständnis abhebt. Wenn es auch manches philosophisch, auch theologisch daraus entnehmen konnte, aber umformend übernehmen konnte, aber auch das christliche Welt- und Menschenbild war nicht fertig vorgegeben und ist nie fertig, sondern muss sich in der Geschichte entfalten und muss sich weiter entfalten, um zur zeitgemäßen Wirkung zu kommen. Zum Abschluss sei nur noch gesagt, christliches Denken ist wesentlich transzendent, diese Welt und dieses Leben übersteigend. Genauer noch gesagt, durch die Verschränkung von Immanenz und Transzendenz bestimmt. Christus ist gekommen, das Reich Gottes zu errichten. Aber er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich beginnt in dieser Welt, in unserem Glauben, in der Kirche und so weiter. Aber es ist hier und jetzt nicht zu vollenden, sondern erwartet die Vollendung allein durch Gottes Macht in seiner Herrlichkeit. Wenn man daran glaubt und wirklich darauf vertraut, so ist das nicht eine Flucht aus dieser Welt, nicht eine Abwertung dieses Lebens. Im Gegenteil, unser Leben, unser alltägliches Tun im Bemühen um den Einsatz für das Gute bekommt erst dadurch endgültigen Wert, unendliches Gewicht, Ewigkeitswert. Es geht ein, wird aufgehoben, bewahrt und vollendet im ewigen Leben bei Gott. Ja, der Mensch ist aus seinem innersten Wesen transzendent. Er übersteigt sich selbst und seine Welt und nur darin findet er sich und seine Vollendung. Und so möchte ich schließen mit dem schönen Wort des großen christlichen Philosophen des 17. Jahrhunderts, Blaise Pascal. Der Mensch übersteigt unendlich den Menschen. Ja, das ist der Mensch und nur dadurch ist er Mensch. Ich danke Ihnen.
Ganz besonderen Dank für diesen so klaren, so verständlichen Vortrag. Ich habe das in der Einleitung vergessen dass wir nach der Betrachtung der verschiedenen Weltbilder der Religionen hier eingestiegen sind in der Betrachtung des christlichen Weltbildes im Verhältnis zur Philosophie, diesmal im Verhältnis zur Philosophie des Griechentums und Mittelalters. Und morgen wird der Vortrag fortgesetzt, um eben die Stellung in der Neuzeit herauszuheben. Also vielen Dank für den Vortrag. Wir haben noch Zeit zur Diskussion und ich möchte Professor Bürgel bitten, auch ans Podium zu kommen. Und wer eine Frage zu stellen hat, möchte gleich zum Mikrofon gehen. Und immer den Namen nennen, an wen man die Frage stellen will.
Danke. Scholtysek aus Salzburg. Ich habe in Ihrem Vortrag sehr vermisst, dass Sie uns das Weltbild des Islams in der heutigen Zeit nicht klar gesagt haben. Angesichts der Fundamentalisten im Iran und der politischen und nationalen Entwicklung der anderen islamischen Länder.
Ja, ich bedauere das auch, dass dafür keine Zeit mehr war. Es war einfach in diesem Rahmen nicht möglich und vielleicht war es mein Fehler, dass ich angekündigt habe, am Schluss darüber zu sprechen. Ich habe immerhin im Rahmen dieses Konzepts Allmacht und Mächtigkeit anzudeuten versucht, dass was heute geschieht, ganz allgemein gesagt, der Versuch ist, die verloren gegangene Kontrolle im Heiligen Haus des Islam wiederherzustellen. Also die Kontrolle über die verschiedenen irdischen Mächtigkeiten, die ja auch bei uns, wie ich das gesagt habe, bei uns im Abendland, in der westlichen Welt verloren gegangen ist. Und deswegen stehen wir heute vor diesen Problemen und der Bedrohung durch kosmische Katastrophen, also die Mächtigkeit der Technik zum Beispiel ist so groß geworden, dass sie uns außer Kontrolle zu geraten scheint. Oder auch zum Beispiel die Mächtigkeit des Eros, der Sexualität, ist etwas, was bei uns aus den Fugen geraten ist. Und all diese Dinge sieht man in der islamischen Welt und möchte die verloren gegangene, heilige, sakrale Ordnung der mittelalterlichen Welt wiederherstellen, notfalls eben auch mit Gewalt. Und das ist eigentlich das, was sich da abspielt. Also man glaubt sich in diesen fundamentalistischen Kreisen, man glaubt, dass die islamische Größe, die Glorie der Vergangenheit verloren gegangen ist, weil man die Gebote des Koran nicht mehr genügend eingehalten hat und man denkt, man müsse einfach wieder zu diesen Fundamenten zurückkehren, dann werde sich alles wieder zum Besten kehren. Daher eben auch sprechen wir von Fundamentalismus. Mehr kann ich eigentlich in diesem Rahmen nicht dazu sagen.
Franke, ich habe ebenfalls eine Frage an Professor Bürgel in diesem Zusammenhang. Sie erwähnten, dass eine prima causa eben nicht anerkannt würde vom Islam, sondern alle Causa sozusagen liege in Gott selbst. Wie kommt denn der Islam jetzt heute eigentlich mit der Naturwissenschaft zurande? Es ist ja bekannt, dass der Iran auch versucht, technischen Fortschritt zu erlangen. Ich denke nur an sein Bemühen, dass dieses Kernkraftwerk in Bushehr weitergebaut wird, das von Siemens begonnen wurde, zur Zeit des Schahs, soweit ich weiß. Noch, wie kommt man mit diesem Konflikt eigentlich zurecht, in dem sich jetzt der Islam zweifellos befinden muss angesichts der Entwicklung in den Industrienationen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber mir scheint, dass diese mittelalterlichen Fragestellungen in diesem Punkt eigentlich nicht mehr lebendig sind. Das heißt, man bedient sich der westlichen Technologie, um dem Besten Paroli bieten zu können. Und die ideologische Legitimation bezieht man teils aus sehr modern, sehr kühn, sehr willkürlich interpretierten Koranversen und zum Teil aus der Annahme, dass die westliche moderne Wissenschaft sowieso eigentlich ein Erbe der mittelalterlichen islamischen Wissenschaft ist. Das bekommt man also heute zu hören. Die westliche Kultur ist eigentlich nur ein Ableger der großen mittelalterlichen islamischen Kultur.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ich meine, es gibt ja sicher auch nicht fundamentalistische islamische Kräfte. Wie ist denn das Verhältnis der Fundamentalisten relativ zu den anderen, gänsefüßchen Vernünftigen, in Bezug auf die politische Gesamtsituation?
Ja, es gibt Gott sei Dank nicht nur Fundamentalisten, es gibt ja ein breites Spektrum von Liberalen, von Modernisten, von Reformern verschiedenster Couleur, wobei die einen rein säkularistisch denken und die anderen eben versuchen, den Koran modernistisch zu interpretieren. Aber es gibt leider in vielen Ländern einen sehr starken Druck oder eben eine sehr starke Kontrolle oder Zensur, kann man auch sagen, sodass es immer wieder passiert, dass wenn jemand gerade aus akademischen Kreisen mit einer modernen Idee hervortritt, er mit Sanktionen zu rechnen hat. Also gerade kürzlich wurde eine Habilitation abgelehnt in Kairo, vielleicht haben Sie es auch in der Presse gelesen, weil eben der Mann mit modernen wissenschaftlichen Methoden an den Koran und andere alte Quellen herangegangen ist. Es kommt also zu Entlassungen, manche werden auch eingesperrt. Es kommt gelegentlich zu Terrorakten. In der Türkei wurde vor einigen Jahren eine Professorin, sogar ehemalige Professorin der Ilahiyat Faculty, das heißt der theologischen, also natürlich islamisch-theologischen Fakultät in Ankara, durch eine Briefbombe getötet, weil sie sich sehr vehement für den laizistischen Staat eingesetzt hatte, der ja an sich noch existiert, aber eben durch diese auch in der Türkei sich immer stärker formierenden fundamentalistischen Kreise, dann ist dieses grauenhafte Ereignis in Sivas passiert, wo Aziz Nesin, ein sehr bekannter und an sich weithin beliebter Satiriker, der sich für die Übersetzung von Salman Rushdies satanischen Versen eingesetzt hat, die auch zurzeit in einer liberalen türkischen Zeitung erscheinen. Die Publikation des Buches wurde von der Regierung allerdings verboten und liberale Intellektuelle eingeladen hatte, dass all diese Leute in einem Hotel in Sivas verbrannt sind, das eben von Fundamentalisten angesteckt wurde. Also solche Zusammenstöße gibt es leider in zunehmendem Maß.
Hier war eine Frage, die Dame und dann kommen Sie. Ja, bitte. Ja, zuerst die Dame, dann, ja, bitte. Ja, Sie müssen das Mikrofon drücken und zum Mikrofon hinsprechen. Nochmals drücken.
Mir ist inzwischen Angst geworden. Wenn ich...
Eine Frage.
Weil ich christlich denke, aber ganz christlich, und zwar ganz auf Jesus konzentriert. Das heißt, ich weiß, dass alle Worte, die ich von Jesus im Herzen behalten habe, dass die in seinem Namen sind und immer Recht haben und dass das wirklich die Wahrheit ist. Jetzt, man muss sich aber dann fürchten, wenn man so hört, die machen da, die zünden wem an. Oder was soll man denn da tun? Da traue ich mich ja gar nicht zu sprechen, wenn es andere sind, die...
Ist diese Frage an mich gerichtet?
Nein, Sie sind ja auch christlich. Und der Herr Pater.
Was hat sie gesagt?
Aber solche, die anders sind.
Und muss ich fürchten?
Also, vielen Dank.
Es geht wohl darum, dass man manchmal den Eindruck hat, wenn jemand also etwas vorträgt, dass alles andere dann sozusagen nicht gültig sei. Ich meine, wir sind an einem Kongress, wo es um einen Vergleich von Weltbildern und Weltanschauungen und Meinungen geht. Und da kann es natürlich sein, dass einer auch etwas vorträgt, referierend, was nicht ganz seiner Meinung ist. Da muss man also jetzt dann schon wissen, ist das ein Referat oder ist es seine eigene Meinung, aus der man keine Mördergrube machen muss, dass also wir in diesem Sinne nicht immer gezwungen sind, also auf Jesus Bezug zu nehmen, auch wenn wir als Christen glauben, dass daher die Wahrheit herkommt. Man muss auch die Freiheit haben, auch im philosophischen Kontext auch eine andere Meinung zu äußern, um das dann zu vergleichen. Ich glaube, daher rührte Ihre Frage.
Ja, und diese Frage, glaube ich, haben Sie besonders auch an mich gestellt, weil Sie bei meinem Vortrag, Sie haben mir vorhin angesprochen, haben Sie gespürt, dass ich zunächst Magier war, dann Alchemist, Gnostiker, zum Schluss Spiritist, weil ich alles so vorgetragen habe, als ob ich, ja. Es gehört zum Grundmoment der Imago Mundi Kongresse, dass hier zwei Sachen grundsätzlich nicht vorhanden sind, religiöse und politische Kontroversen, und dass man jede Denkform in der Urklarheit des Selbstverständnisses darlegt, so wie Professor Nickel hier gesagt hat. Das muss nicht Identifikation sein. Ich würde mich als geradezu schuldhaft empfinden, wenn ich in Darlegung einer Sache nicht die Sache darlegen würde, sondern meine Beurteilung. Das geht nicht. Der Teilnehmer hat das Recht auf klare Information und ich habe die Pflicht, diese Information ihm zu geben. So ist das zu verstehen. Ja, jetzt vorhin, ja bitte.
Meine Frage bezieht sich auf den Vortrag von Herrn Professor Koret. Und zwar wird im Zusammenhang mit Drewermann immer wieder die Berechtigung der begrifflichen Sprache im religiösen Gebrauch in Frage gestellt. Ich würde Sie jetzt bitten, Herr Professor Koret, kurz dazu Stellung zu nehmen, inwieweit es vom Christentum berechtigt gewesen ist, die bildhafte biblische Sprache zu übersetzen in die Begriffssprache der Philosophie. Eine Thematik, die heute ziemlich akut ist und eben in der angeführten Diskussion immer wieder aufgeworfen wird. Bitte, Herr Professor.
Ja. Dazu möchte ich erstens sagen, auch die Heilige Schrift spricht nicht nur in Bildern. Sicher, Bilder sind lebendig ansprechend, konkret und so weiter, die Gleichnisse des Herrn im Evangelium und so weiter. Aber auch in der Heiligen Schrift, denken Sie zum Beispiel an die Paulusbriefe, denken Sie zum Beispiel an das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief und so weiter, auch in der Heiligen Schrift wird eine sehr exakte, tiefsinnige Begriffssprache verwendet. Man kann das eine vom anderen nicht vollkommen trennen. Und immerhin in einer denkenden Durchdringung des christlichen Glaubens kommt man nicht daran vorbei, eben auch eine Begriffssprache zu verwenden. Insofern konnte die griechische Philosophie, vor allem griechisch, dann natürlich auch römische, hellenistische, aber vor allem die griechische Philosophie, sehr wesentlich dazu beitragen, den Inhalt des biblisch-christlichen Glaubens zu klären, abzugrenzen, Irrtümer zu widerlegen und so weiter. Also zur gesamten Klärung der Glaubenswelt beizutragen. Und ich sehe also wirklich nicht, worin darin ein Fehler oder ein Verrat am Glauben liegen sollte. Wir müssen doch als denkende Menschen glauben. Wir müssen doch unseren Glauben in unserem Denken verarbeiten, uns klar zu machen versuchen, was damit gemeint ist. Auch gegenüber den verschiedenen Wissenschaften oder anderen philosophischen Positionen. Und da kommt man nicht daran vorbei, eben auch philosophisch zu denken und den Glauben auch in philosophischen Begriffen zur Anwendung zu bringen. Natürlich immer im vollen Bewusstsein, dass die Geheimnisse des Glaubens nicht voll begreifbar sind, sondern es in sogenannten analogen Aussagen bleibt. Gut.
Ich möchte auf zwei Aspekte des Christlichen eingehen, die uns in der heutigen Zeit ein wenig zu schaffen machen. Die Betonung des Menschen in seiner Rolle im Gesamten hatte in früheren Zeiten zu einer Vernachlässigung der Beziehungen zur lebendigen Natur geführt, die jetzt auf uns etwas zurückschlägt, sodass wir hier Korrekturen anbringen müssen und auch tun, die ja auch sicher aus dem christlichen Glauben her zu begründen sind. Aber insgesamt hatte sich hier ein Defizit eingestellt. Und da würde mich interessieren, inwieweit da die griechische Philosophie entweder das unterstützt hat oder ob dort andere Richtungen waren. Und ergänzen möchte ich diese Frage in Bezug auf die Natur, auch auf die Frage der Absolutierung der eigenen religiösen Auffassung, der Glaube, dass man die Wahrheit hat, bis hin zur intoleranten und militärischen Durchsetzung im Mittelalter und bei der Eroberung Amerikas. Davon ist man jetzt im Christentum natürlich weit abgerückt. Wie stellt sich diese Thematik dar in der Gegenüberstellung von griechischem und christlichem Denken damals?
Zur ersten Frage. Versuch eine Antwort. Wenn ich überlege, ob eine Entwertung der lebendigen Natur und so weiter, pflanzenreich, tierreich und so weiter, irgendwo geistige Wurzeln hat, so würde ich nicht an erster Stelle an das Griechentum, an die griechische Philosophie denken. Sicher ist schon da die einmalige Sonderstellung des Menschen sehr betont, Geistigkeit, vor allem Vernunft. Aber eigentlich noch viel mehr tritt das in den Vordergrund in der Neuzeit. Seit dem Rationalismus, seit dem Aufkommen moderner Technik. Der Mensch allein ist Herr der Welt. Alles andere hat der rationalen Welterkenntnis und autonomen Weltbeherrschung des Menschen zu dienen. Hier liegt vielleicht schon, aber da komme ich morgen noch darauf zu reden, hier liegt vielleicht schon die scharfe Unterscheidung von Descartes zugrunde, res extensa und res cogitans. Nur der Mensch ist res cogitans, alles andere ist gegenständliches Ding, vom Menschen rational erkennbar und beherrschbar. Und dahinter steht also auch das Wort von Thomas Hobbes, tantum possumus, quantum simus, so viel können wir, als wir wissen. Also Wissenschaft im Dienst der Weltbeherrschung, dort liegt also noch, ich glaube, ich glaube, sagen zu dürfen. Dort liegt viel mehr als in der altgriechischen Philosophie der Ansatz zu dieser einseitigen Weltbeherrschung des Menschen. Neuzeitliche Rationalität und technische Weltbeherrschung. Dann, was war Ihre zweite Frage? Gegenüber anderen menschlichen Rassen und Kulturen, nicht? Ja, das ist eine schwierige Sache. Sicher hat es schon im alten Griechentum die Unterscheidung gegeben zwischen Hellenes und Barbaroi, Barbaren. Alle anderen waren Barbaren. Ob und wie weit jetzt wirklich Menschen anderer Völker sozusagen als Untermenschen betrachtet worden sind, ist schwer zu sagen. Jedenfalls also nicht Vollmenschen wie die Griechen im Griechentum. Das hat dann sehr stark weitergewirkt in der Geschichte. Wie wir alle wissen, hat es jedenfalls im Altertum schon die noch nicht in ältester Zeit, bei Homer noch nicht, aber dann im weiteren Griechentum die Unterscheidung zwischen freien Eleutheroi und Sklaven gegeben, wobei die Sklaven nicht immer nur Ausländer waren, nicht, wie wir heute sagen würden, Neger oder was, sondern das waren Gefangene aus der Nachbarstadt, in Athen, die Gefangene aus Theben. Also, und diese Unterscheidung taucht ja auch bei Paulus in den Apostelbriefen auf. Und in eine Welt hinein, in der es ganz real doch den Unterschied zwischen freien Bürgern und rechtlosen, unfreien Sklaven gibt, in diese Welt hinein verkündet Paulus, es ist ganz gleichgültig, ob ihr freie Bürger oder rechtlose Sklaven seid, ihr alle wart Sklaven. Unfreie Sklaven der Sünde und des Todes. Jetzt von Christus erlöst seid ihr alle, ob freie Bürger oder Sklaven, freie Bürger im Reich Gottes, befreit von Sünde und Tod, hineinbefreit zu freien Bürgern im Reich Gottes, weil Söhne und Töchter Gottes selbst, des Vaters, und deshalb Erben Gottes und Miterben Christi. Wissen Sie, was das heißt? Dass wir nach Paulus geradezu einen Rechtsanspruch auf die Herrlichkeit Gottes, auf das Erbe Gottes selbst haben. Das ist der Freiheitsbegriff von Paulus. Also ich will damit nur sagen, im Hinblick auf Ihre Frage, dass zwar im Christentum schon bei Paulus die grundsätzliche rechtliche Gleichheit aller Menschen betont wird, die eben zum Glauben kommen und damit zu Kindern Gottes und Erben Gottes erwählt sind, dass aber auf der anderen Seite Unterscheidungen geblieben sind, leider noch tief in die Geschichte des Christentums hinein, bis in die Entdeckung Amerikas, Unterdrückung von Sklaven, Einschleppung von Negersklaven in Amerika bis in die Neuzeit. Das ist aber nicht im christlichen Glauben begründet, sondern leider immer noch schwerstes Unrecht, das es auch im christlichen Raum noch gegeben hat, bis ja, vor 100 Jahren. Genügt das vorläufig als Antwort?
Ich habe eine Frau ganz rückwärts. Sie wollte eine Frage stellen.
Meine Frage hatte sich mit dem Vorredner einigermaßen gedeckt, aber vielleicht kann ich es noch ein bisschen ergänzen. Die Aufgabe des Christen gegenüber der Mitschöpfung, die ja in ihrer Gesamtheit ebenso von Gott gewollt worden ist, und das Gefühl der Mitgeschöpflichkeit und Verantwortung. Es gibt doch im Alten Testament die Weisung Gottes, an den Menschen, den Tieren einen Namen, also ihre Bestimmung zu geben. Und was daraus in der Geschichte des Christentums geworden ist. Danke. Herr Professor Koret, bitte die Frage.
Ja, eigentlich war das keine Frage, sondern ich kann das nur durchaus bestätigen, unterstreichen, dass das in der Schrift begründet ist, dass alle Dinge, vor allem auch alle Lebewesen von Gott geschaffen sind und wir sie auch zu bewahren haben. Vielleicht kann ich es nur in der Weise ergänzen, dass doch dem Menschen, also auch aus dem Schöpfungsbericht Genesis 1, eine Sonderstellung zukommt. Und die Sonderstellung liegt eben darin, dass der Mensch allein vernunftbegabt, vor allem mit Freiheit, Verantwortlichkeit begabt ist und deshalb ihm alles Übrige irgendwie anvertraut ist. Alles sei euch untertan, Pflanzen, Tiere und so weiter, weil allein im Menschen der Sinn der Schöpfung verwirklicht werden soll. Gut.
Nachdem ich keine Fragen mehr sehe, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Professor Bürgel für seinen Vortrag über das Weltbild in Islam und die Diskussion und bei Professor Koret über griechische Philosophie und Christentum. Ich bin schon ganz gespannt morgen dann über den Vortrag Christentum und neuzeitliche Philosophie. Ihnen darf ich jetzt eine schöne Mittagspause wünschen. Kommen Sie um 3 Uhr, da spricht Dr. Kugler über das Menschenbild der Anthroposophie und wir haben danach den Vortrag von Dr. Kugler keine Pause. Wir schalten dort eine kurze Szene ein und zwar werden Bischof Forer von Südtirol und Professor Behran zu Ehrenmitgliedern des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft und Imago Mundi ernannt. Dann kommen einige Mitteilungen und dann ist der Vortrag, der fast 1,5 Stunden dauert, von Dr. Schmidt über das in Stein gehauene Weltbild des Mittelalters über den Dom von Chartres. Also wir haben wirklich Lebendiges, aber Ihnen nun vielen Dank und dann um 3 Uhr.